Ja, in meinem früheren Leben, als ich noch Social Media genutzt habe, das muss mindestens 14 Jahre her sein, da war Facebook noch in. Und da gab es die Möglichkeit, sich einen Beziehungsstatus zu wählen. Als Auswahlmöglichkeit fand man dort unter anderem Single, vergeben oder es ist kompliziert. Die Frage nun für diejenigen, die sich vielleicht schämen, weil sie diesen Beziehungsstatus früher schon mal angegeben haben. Was wollte man damit bezwecken? Was wollte man damit zum Ausdruck bringen? Ganz einfach, man wollte damit zum Ausdruck bringen, dass man sich in einer Beziehung befindet, aber es läuft nicht so gut. Vielleicht wird es Zeit für eine andere Beziehung. Es ist kompliziert. Und ich bin mir sicher, wir kennen komplizierte Beziehungen, stecken manchmal vielleicht selber sogar da drin. Und genau das ist hier dem Volk Israel passiert. Sie standen in einer Beziehung zu Gott, die allen anderen Völkern vorenthalten war. Sie sollten Gottes Eigentumsvolk sein. Und Gott stellte sich ihnen als ihr persönlicher Gott vor. Aber doch mitten in diesem Bundesschluss, als diese Beziehung zustande kam und Gott ihr Gott wurde und sie sein Volk wurden, wurde die Beziehung kompliziert. Und auch wir können das erleben. Auch wir können erleben, dass unsere Beziehung zu Gott kompliziert wird, wenn sie eben nicht mehr so gut läuft. Auch wir können das erleben in unserem eigenen Leben, in unserer Beziehung zu Jesus, dass es nicht mehr so gut läuft, wenn wir offen dafür sind, in unserem Herzen Götzendienst zu betreiben. Und darum soll es heute gehen. Auch in diesem Text lasst uns gemeinsam das zweite Buch Mose aufschlagen, Kapitel 32. Und wir möchten heute die ersten 8 Verse auch gemeinsam lesen. 2. Mose, Kapitel 32, die Verse 1 bis 8. Und das Volk sah, dass Mose zögerte, vom Berg herabzukommen. Da versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sprachen zu ihm: Auf, mache uns Götter, die vor uns hergehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm geschehen ist. Und Aaron sprach zu ihnen: Reißt die goldenen Ringe ab, die in den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Und das ganze Volk riss sich die goldenen Ringe ab, die in ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand und bildete es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sprachen: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und als Aaron es sah, baute er ein Altar vor ihm. Und Aaron rief es aus und sprach: Ein Fest dem Herrn ist es morgen. Und sie standen am nächsten Tag früh auf und opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um sich zu belustigen. Da sprach der Herr zu Mose: Geh, steige hinab. Denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, hat sich verdorben. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sich vor ihm niedergebeugt. Und sie haben ihm geopfert und gesagt: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Soweit der Text, der heute vor uns ist. Und im Prinzip können wir davon ausgehen, dass dieser Text in dem Buch 2. Mose ein Einschub ist. Ein Einschub in der Geschichte von Israel, denn in den letzten Predigten haben wir uns angeschaut, das waren die Kapitel 25 bis 31, welche Anweisungen Gott seinem Volk gegeben hat für die Stiftshütte. Sie sollten dieses Zelt der Zusammenkunft bauen, wo Gott leben sollte, mitten unter seinem Volk, ihnen nahe kommen kann, dass das Volk die Herrlichkeit Gottes vor Augen haben kann. Und Gott wollte bei seinem Volk leben und er wollte dort in ihrer Mitte sein. Und dann später ab Kapitel 35 bis 40 geht es wieder weiter mit diesem Bau der Stiftshütte, wie es gebaut wird. Dort wiederholt sich dann viel. Die Beschaffenheit der Stiftshütte, die Geräte der Stiftshütte. Und am Ende in Kapitel 40, damit endet dann das Buch, da geht es um die Herrlichkeit Gottes, wie sie die Stiftshütte erfüllt. Aber diese Kapitel 32 bis 34, die passen da gar nicht so gut rein. Es wäre so schön gewesen, wenn diese Kapitel gar nicht geschehen müssten. Es ist ein Einschub in diese Geschichte, wo etwas Tragisches passiert. Das Volk begeht einen Bundesbruch mit Gott. Sie ersetzen Gott mit einem Götzen und wenden sich auf diese Weise von Gott ab, um diesen Götzen zu bauen und ihn anzubeten. Und wir neigen dazu, auf sie herabzuschauen und zu sagen, wir würden sowas niemals tun. Die Israeliten, sie haben das ständig getan, sich von Gott abgewendet. Sie hatten einfach kein Durchhaltevermögen, keinen wahren Glauben. Aber Israel dient uns heute als Spiegelbild. Ein Spiegelbild für uns selbst. Denn die Probleme, die sie erlebten, die können auch wir erleben. Die Sünden, die sie begangen haben, die können auch wir begehen. Das sind oft die gleichen Sünden, die wir in unserem eigenen Leben, in unserem eigenen Herzen wiederfinden. Ihr Herz, das Schwierigkeiten hatte, an Gott festzuhalten und den Willen Gottes zu tun und dran zu bleiben, von der Gnade abhängig war, ist auch gleicherweise unser Herz, das abhängig ist von der Gnade Gottes. Und so möchten wir heute diese Verse durchgehen und zuerst sehen den Auslöser für Götzendienst. In Vers 1, da wird offensichtlich, was passieren soll. Mose, er befindet sich aber noch auf dem Berg. Mose ist gar nicht da. Er befindet sich auf dem Berg, um dort in der Gemeinschaft mit Gott die Gebote Gottes zu empfangen. Und er war dort oben und das Volk sollte unten auf ihn warten, am Fuß des Berges, an ihrem Lager, bis Mose zurückkehren würde mit dem Ergebnis. Und jetzt geschieht dann etwas Bedeutendes, denn Götzendienst kommt nicht aus dem Nichts. Es gibt immer einen Auslöser für Götzendienst und das wird hier beim Volk Israel sehr gut deutlich. Sie haben nämlich eine Erwartung. Und das Volk kommt jetzt zu Aaron, Mose ist ja nicht da und sie sagen zu ihm, auf, los jetzt, mach uns Götter, die vor uns hergehen. Warum? Dieser Mose, der Typ, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, der ist nicht mehr da. Der ist weg. Wer weiß schon, was aus ihm werden wird oder geworden ist. Mose kommt für ihren Geschmack nicht schnell genug von diesem Berg wieder herunter. Und auf einmal ist Mose nicht mehr derjenige für sie, den Gott geschickt hat. Auf einmal ist Mose nicht mehr der Führer des Volkes, das Sprachrohr Gottes, sondern sie sprechen distanziert von ihm. Dieser Mose, der eine da, der mal da war. Wer weiß schon, was mit ihm ist? Vielleicht hat er sich aus dem Staub gemacht. Vielleicht kommt er nie wieder zurück. Und sie hatten eine innere Erwartungshaltung in sich, dass sie immer gleich das bekommen müssen, was sie wollen. Und wenn es nicht klappt, dann jammern sie und dann murren sie und sie bekommen schnell eine Antwort. Eine Reaktion von Gott durch Mose. So ging es immer wieder Tag für Tag, Woche für Woche mit dem Volk Israel in der Wüste zu. Aber jetzt war Mose alleine oben auf dem Berg bei Gott und Gott ließ sie warten. Mose war 40 Tage dort und jetzt wollte das Volk nicht mehr länger warten. Aber wisst ihr, es ist nicht so, dass das Volk Gott nicht kannte. Sie hatten ihm etwas versprochen, kurz davor. Das Volk hatte Gott etwas versprochen. Dieses Versprechen war brandaktuell. Das war nicht irgendwie lange zurück und sie haben es vergessen oder unterschätzt. Nein, das war brandaktuell. Bereits vor einigen Tagen versprachen sie Gott hochheilig, dass sie ihr ganzes Leben unter diese Gebote Gottes stellen würden. Dass sie sich an das ganze Wort ohne Ausnahme halten wollten. Und sie bereit waren, jetzt bereit waren, kurze Zeit später all das wegzuwerfen. All das für nichtig zu erklären. Es ist nicht so, dass sie Gott nicht tiefgreifend erlebt hätten oder so. Wenn wir uns die Geschichte von Israel anschauen, dann wissen wir, sie überlebten die Plagen. Die Plagen in Ägypten, die das Land in eine Einöde verwandelten, die unzählige Menschen plagten und sterben ließ. Sie sahen Gott, sie erlebten Gott in der Feuer- und Wolkensäule. Seine Präsenz, seine Gegenwart. Sie erlebten seine Führung, seine Fürsorge. Sie gingen durchs geteilte Meer. Sie tranken aus dem Wasser, das Gott zu Süßwasser gemacht hatte, als sie nichts hatten. Sie aßen tagtäglich vom Manna, das Gott vom Himmel her geschickt hat. Sie haben all diese Dinge erlebt. Aber jetzt schien Gott eine kurze Zeit zu schweigen und sie mussten warten. Und in diesen Tagen empfing Mose die Gebote, aber das Volk hatte nicht viel davon, weil Mose ja nicht da war. Sobald es also schwierig wurde in der Beziehung zu Gott, waren sie bereit, sich einen anderen Ausweg zu schaffen. Plötzlich meinten sie, wir können Gott ja nicht sehen. Wir brauchen einen Gott, den wir sehen können. Auf, bauen wir uns ein. Denn so wie Gott sich ihnen gezeigt hatte, reichte es ihnen offenbar nicht. Es passte gar nicht in ihr Gottesbild hinein. Sie wollten nicht auf der Warteliste stehen, sondern sie meinten, Gott hätte die Aufgabe, ihnen den Konsum zu geben, wann immer sie es brauchten oder wünschten. Und irgendwie erkenne ich mich so ein bisschen im Volk Israel auch wieder. Auch für uns kann es schwer sein, in einer Welt zu leben, in der man nicht warten kann. In der man auch nicht warten muss. Wenn wir uns etwas kaufen wollen, wir können es irgendwo bestellen, am nächsten Tag ist es da. Wenn wir eine Antwort brauchen, dann können wir unsere KI fragen, das geht schnell. Wir können die Meinung übernehmen, auch wenn es manchmal gar nicht stimmt, ist egal. Wenn eine Internetseite mehr als 3 Sekunden lädt, dann ist das viel zu lange und wir brechen es ab. Ist doch nicht mehr so wichtig. Wir können heute auf nichts mehr warten. Haben wir verlernt. Können wir nicht. Aber die Bibel ist voll von Menschen, die warten mussten. Manchmal auf eine Antwort Gottes warten mussten. Wie lange musste Abraham warten, bis sich die Verheißung erfüllt? Wie viele schwere Zeiten musste Abraham durchleben, bevor diese Antwort Gottes in Präsenz kam? Wie lange musste Josef im Gefängnis warten, bis er erhöht wurde, bis er herausgeholt wurde? Wie lange musste David auf die Krone warten und auf den Thron? Gott hat Zeit. Wir haben es nicht. Gott hat Zeit und nicht selten wird diese Tatsache, dass er uns warten lässt, uns auch zum Verhängnis. Ist es nicht manchmal so, dass wir auch Zeiten erleben können, da schlagen wir die Bibel auf, aber wir haben das Gefühl, sie spricht nicht zu uns? Wie schnell sind wir dann frustriert oder demotiviert und füllen unseren Tag mit anderen guten Gedanken? Ist es nicht manchmal so, dass wir beten, aber wir haben nicht das Gefühl beim Gebet, dass es ein Gespräch mit Gott ist? Es fällt uns schwer, dran zu bleiben. Auch das sind Zeiten des Wartens, in denen wir warten müssen. Manchmal warten müssen, bis Gott zu uns spricht. Manchmal warten müssen, bis wir wieder Freude empfangen können aus seinem Wort, aus dem Gebet. Das Volk Israel tat etwas, wozu wir Menschen gerne neigen. Auch heute neigen wir gern dazu, unser Gottesbild so anzupassen, indem wir gewisse Dinge sehr betonen und andere Dinge wegfallen lassen. Das ist heute leider in unserer Kultur so, dass Menschen glauben, sie könnten entscheiden, wie Gott ist oder wie Gott sein soll. Dann setzen wir unsere Schwerpunkte und formen uns unseren eigenen Gott, so wie wir es gerne hätten oder wie es uns gerade wichtig ist. Wir schaffen uns also sozusagen eine eigene Version von Gott. Wenn mich etwas stört, dann lasse ich es weg. Das machen wir manchmal auch unserer Gesellschaft zuliebe, weil wir vielleicht denken, das Evangelium würde sie dann mehr ansprechen. Wir können Dinge weglassen in unserer Verkündigung. Aber damit ändern wir nicht, wer Gott ist. Er ist immer derselbe. Und wir können ihn nicht zwingen, anders zu sein. Und das Volk tat genau das hier. Gott war nicht mehr so, wie sie es gewünscht hatten, wie sie es wollten. Also suchten sie sich einen neuen Gott, den sie sich bilden konnten, wie sie es wollten. Was aber nicht der Wahrheit entspricht. Und manchmal kann auch uns das passieren, dass wir mit Gott umgehen wie mit einer Playlist. Eine Playlist, die wir uns auf Spotify einrichten. Liebe Gottes, auf jeden Fall will ich dabei haben. Das nehme ich mir mit rein in meine Playlist. Hört sich gut an. Vergebung? Vergebung auch. Vergebung ist gut, auf jeden Fall. Heiligkeit? Vielleicht nur ganz selten mal. Gericht? Nee, Gericht brauche ich nicht. Will ich mir nicht anhören. Aber so ist Gott nicht. Wir können unseren Gott nicht zusammenstellen. Das Volk Israel wollte jetzt einen Gott vor Augen haben, weil Gott ihnen gerade nicht genug war. Und sie fahren Aaron an und fragen nicht nach Mose. Sie bringen nicht ihre Sorge zum Vorschein. Sie fragen nicht, wie es weitergeht. Sie beten nicht. Nein, sie bedrohen ihn förmlich und reden auf ihn los. Er muss ihnen diese Götter bauen. Es gibt immer einen Auslöser. Etwas, das sich in uns bewegt. Als zweites wollen wir sehen, dass es Wahrheiten über den Götzendienst gibt, die uns dieser Text sehr gut entfalten kann. Denn hier in den nächsten Versen wird beschrieben, wie Aaron das Volk dazu, er wurde aufgefordert, diesen Götzen zu bauen. Auch wenn Aaron eigentlich der Hohepriester war und auch eng mit Mose im Kontakt war, wundert uns das vielleicht, warum Aaron das hier getan hat. Aber er selbst nimmt das ganze Volk mit rein und er fordert sie auf. Er fordert sie auf, ihren Schmuck zu bringen, das Gold zu bringen, das sie aus Ägypten mitgenommen haben. Und er nimmt dieses ganze Gold und bildet daraus ein goldenes Kalb. Und er präsentiert es ihnen, er bringt es ihnen. Und das Volk sprach also diesem goldenen Kalb, oder manche sagen auch, es war ein Stier, zu, dass dieser Götze sie aus dem Land Ägypten herausgeführt haben soll. Und Aaron, er baut davor einen Altar, sodass sie vor diesem goldenen Tier opfern können. Wir möchten hier 5 Grundwahrheiten anhand von diesem Text sehen, die uns helfen zu verstehen, wie Götzendienst wirklich ist. Das erste ist, Götzen bestehen immer aus geschaffenen Dingen. Das ist das Erste, was wir gut erkennen können. Götzendienst besteht immer daraus, dass Dinge erschaffen werden. Das Volk baut sich hier ein goldenes Kalb aus dem Gold, das sie besitzen. Als sie in Ägypten flohen, da nahmen sie das ganze Gold von Ägypten mit. Sie haben sie dort mehr oder weniger beraubt oder die Ägypter haben sie ihnen freiwillig mitgegeben. Es war ihr eigenes Gold, ihr eigener Schmuck. Und sie brachten all das zu Aaron und er baut ihnen dieses Kalb. Gott kann niemand erschaffen. Und Gott wurde auch nie erschaffen. Gott existiert. Er ist einfach da und er war schon immer da. Gott stellte sich diesem Volk vor und sie erlebten seine Kraft und Macht, die er hatte. Aber jetzt meinten sie, wenn wir uns unseren eigenen Gott bauen, dann ist das die Lösung für all unsere Probleme. Beim Götzendienst tun Menschen genau das. Sie nehmen eine erschaffene Sache und stellen sie auf den Platz Gottes. Sie erwarten von diesem erschaffenen Ding, dass es genauso sein kann wie Gott. Noch viel besser. Genauso sein kann, wie sie es wollen. Das erinnert uns vielleicht an Römer 1, Vers 25, wo es genau darum geht. Da heißt es, die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben anstatt dem Schöpfer. Das ist genau das, was die Menschen tun. Immer wieder. Sie nehmen etwas Geschaffenes und stellen das Geschaffene auf den Platz Gottes und geben dieser Sache Ehre. Eine Ehre, die nur Gott gebührt. Und die Israeliten, sie bauen hier dieses goldene Kalb und rufen diesem Kalb dann zu, du hast uns aus dem Volk Ägypten herausgeführt. Es wird an einer anderen Stelle nochmal sehr gut deutlich, im Psalm 106. Da heißt es in Vers 20, und sie tauschten ihre Herrlichkeit gegen das Bild eines Stieres. Sie haben die Herrlichkeit, die sie hatten, die Herrlichkeit Gottes, ausgetauscht gegen einen Stier. Und als ob das nicht genug war, fügt der Psalmist hinzu, der Kraut frisst. Ein Stier, der Kraut frisst. Dagegen haben sie Gott ausgetauscht. Warum ein Kalb oder ein Stier? Warum haben sie sich kein Kamel aus Gold gebaut? Warum kein Adler? Warum kein Felsen oder irgendwas? Weil der Stier in den umliegenden Völkern, in diesen Kulturen ein gängiges Symbol für Stärke und Fruchtbarkeit war. Sie nahmen aus der umliegenden Kultur den Gedanken auf und bauten sich ihren eigenen starken Gott, den sie anbeten wollten, den sie lieber anbeten wollten, nach ihren eigenen Vorstellungen mit Weltlichkeit und Genusssucht. Sie wollten Gott gar nicht vollständig ersetzen, aber sie haben ihn geschmälert. Eine zweite Grundwahrheit, die wir erkennen können, ist, dass Götzen immer von Menschen nach ihrem Willen und Begehren erschaffen werden. Götzendienst soll immer ein Begehren in uns erfüllen. Und das wird hier bei diesem Volk sehr gut sichtbar. Sie wollten nämlich einen Gott vor sich haben, der für sie sichtbar wird, den sie sehen können. Ohne diese ganze Heiligkeit und ohne dieses Sterben und ohne diese ganzen Rituale. Einfach ein Gott, den sie sehen können, so wie sie sich's wünschen. Und dazu ist ein Götze da. Ein Götze soll immer unser eigenes Begehren, unsere eigenen Wünsche erfüllen. Das war schon immer das Gleiche bei den Menschen. Nun, wenn wir heute an Götzendienst denken, dann würden wir uns hoffentlich nicht vor irgendeiner Statue niederwerfen. Allein aus Menschenfurcht würden wir das nicht mehr tun. Aber das heißt nicht, dass wir nicht in Gefahr sind, Götzendienst zu betreiben. Der Heidelberger Katechismus bringt das ganz gut auf den Punkt. Er sagt, Götzendienst ist, wenn man etwas hat oder erfindet, auf das man sein Vertrauen setzt, anstelle von oder zusätzlich zu dem einzig wahren Gott, der sich in seinem Wort offenbart hat. Nach dieser Definition ist Götzendienst nicht nur etwas Materielles, nicht nur etwas, das wir anfassen können, was wir schaffen können, sondern es geht weit darüber hinaus. Es ist etwas, dem wir Vertrauen schenken. Götzendienst ist etwas, wovon wir uns etwas versprechen. Etwas, das uns Sicherheit gibt. Götzen sollen diesen Zweck erfüllen. Sie sollen unserem Willen und Begehren dienen, uns zufrieden und glücklich zu machen. Wir geben ihnen diese Aufgabe und Rolle, die nur Gott erfüllen kann. Und das ist tragisch. Das Volk hatte doch die Beziehung zu Gott. Sie hatte den, der ihnen all das schenken kann. Und sie verlassen ihn, weil sie einer Sache nachlaufen, wo sie denken, das kann es uns viel besser geben. Götzen werden immer erschaffen, um unseren Wunsch oder unser Begehren zu erfüllen. Aber jetzt kommt vielleicht der wichtigste Punkt. Götzendienst ist immer ein Herzensproblem. Es offenbart ein großes Problem in unserem eigenen Herzen und zeigt, dass die Weichen unseres Herzens nicht mehr richtig gesetzt sind. Und wie wir gerade schon im Heidelberger Katechismus gesehen haben, ist Götzendienst etwas, das mit Vertrauen zu tun hat. Also etwas, das unmittelbar mit unserem Herzen verflochten ist. Wir schaffen eine Verbindung zu unserem Götzen, weil wir uns davon etwas erhoffen. Und wir bauen uns vielleicht kein goldenes Kalb, könnte ziemlich teuer werden. Aber das heißt nicht, dass wir keins haben. So wie das Volk Israel in der Gefahr stand, einen Götzen zu bauen, dem sie vertrauen können, so sind wir auch in der Gefahr, in unserem Herzen Götzen zu bilden, von denen wir uns etwas versprechen. Wir sind nicht immun dagegen, sondern beständig ist unser Herz in der Gefahr, sich von Gott loszusagen, vielleicht auch nur in dem ein oder anderen Lebensbereich. Und in unserem Herzen die Position Gottes mit einer geschaffenen Sache zu tauschen. Unser Verlangen nach geschaffenen Dingen kann unser Verlangen zu Gott überschatten. Ich meine, würdest du sagen, dass das Verlangen nach Gott die größte Sehnsucht ist, die du hast, zu jeder Zeit, an jedem Tag? Würdest du sagen, dass die Zeit mit Gott deine höchste Priorität ist und deinen ganzen Alltag dominiert? Ich würde das gerne sagen. Aber ich kann es nicht. Überall kann das passieren, ihr Lieben. Es können Menschen sein. Ein Verlangen nach Anerkennung, nach Liebe, nach Zuneigung. Diese Sehnsucht danach kann unser Leben so sehr bestimmen, dass wir ihr die Rolle Gottes zuschreiben. Es kann unser Verhalten, unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen bestimmen. Es können materielle Dinge sein. Etwas, das wir unbedingt besitzen möchten oder das wir besitzen. Dinge, die wir unbedingt erschaffen wollen. Dinge, die wir unbedingt erleben wollen. Es kann unsere Freiheit sein. Unser Erfolg, unser Reichtum. Es kann unsere Beliebtheit sein, unsere Anerkennung. Es kann auch unsere Familie sein. Eine Familie, die wir über alles stellen, dass sich alles nur im Leben darum dreht. Es kann auch dein Dienst in der Gemeinde sein, weil du dir etwas daraus erhoffst, weil du dir etwas darauf einbildest. Jetzt fällt vielleicht auf, dass ich auch gute Dinge aufgezählt habe. Ein Götze erscheint nicht einfach als Götze. Das wäre viel zu einfach. Und er ist zunächst auch gar kein Götze. Das Gold, das Israel hatte, war gar nicht das Problem. Gold ist gut. Kauft euch Gold. Ich habe kein Problem damit. Es war einfach Gold und Schmuck. Und wenn ihr euch Gold kauft, kauft mir auch Gold. Ich habe gar kein Problem damit. Es ist nicht Schlechtes oder Böses. So wie heute bei uns Geld auch nicht schlecht oder böse ist. Aber genauso funktionieren Götzen, die wir in unserem Herzen bilden. Familie ist etwas Wundervolles. Ein wundervoller Segen. Kinder zu haben ist etwas Schönes. Erfolg ist gut. Und es ist ein Segen, gute Freundschaften zu haben. Aber sobald wir von diesen Dingen erwarten, was nur Gott schenken kann, werden sie zu Götzen. Sie sind Gaben Gottes, kein Ersatz Gottes. Ein Götze ist nicht einfach etwas, das wir besitzen. Es ist etwas, ohne das wir nicht mehr leben können. Und keiner von uns ist befreit davon, dass es Dinge in unserem Leben gibt, von denen wir uns versprechen, dass sie uns Frieden geben, dass sie uns Freude schenken, dass sie uns Erfüllung geben. Wir alle haben diese Gefahren, diese Dinge in unserem Leben zu nehmen und ihnen den Platz Gottes zu geben. Sobald wir uns von einer anderen Sache als Gott Freude wünschen, eine Freude, die nur Gott schenken kann, sind wir in der Gefahr, das gegen Gott auszutauschen. Sobald wir eine Sache in unserem Leben haben und uns davon Sicherheit erträumen, eine Sicherheit, die nur Gott geben kann, sind wir in der Gefahr, Gott auszutauschen. Es kann also alles sein. Johannes Calvin sagte dazu ganz treffend, des Menschen Geist ist sozusagen eine beständige Werkstatt der Götzen. An einer anderen Stelle, das menschliche Herz ist eine Götzenfabrik. Und was Calvin damit zum Ausdruck bringen wollte, ist, unser Herz ist zu jedem Augenblick, in jeder Lage dazu bereit, sich einen Götzen zu bilden, der sich in unser Herz einnistet und dort unseren Willen an sich bindet. Oft können wir gar nicht sehen, welche Gefahren wir im Herzen haben, denen wir ausgesetzt sind. Aber wir können uns immer wieder diese Fragen stellen. Worüber denke ich ständig nach? Was begleitet meinen ganzen Tag in meinen Gedanken? Oder welche Angst löst sich in mir aus, wenn ich etwas verliere, das mir wichtig ist? Was bestimmt meine Entscheidungen? Welcher Verlust würde mich mehr erschüttern als der Verlust der Gemeinschaft mit Gott? Was wir am Ende solche Fragen einsetzen, ist meistens die Götzengefahr in unserem Leben. Manchmal sprechen wir von einer heiligen Kuh, die geopfert wird, oder eine heilige Kuh, die man nicht anfassen darf. Solche Dinge haben wir im Leben, die uns so wichtig sind, dass niemand uns darauf ansprechen oder uns das wegnehmen darf. Eine heilige Kuh ist ziemlich ähnlich mit einem goldenen Kalb, nicht wahr? Und schon wieder sind wir dabei, Dinge zu formen in unserem Herzen, die wir schützen wollen, die uns niemand wegnehmen darf, nicht mal Gott. Und später wirft Gott in Hesekiel 14, Vers 3 den Führern des Volkes vor und sagt, diese Männer haben Götzen in ihrem Herzen aufkommen lassen. Dort entstehen Götzen. Das ist der Ort, wo Götzen entstehen und sich breit machen, wo sie wachsen. Nicht gleich in unserem Handeln, nicht gleich dort, wo es sichtbar wird, zuerst in unserem Herzen, da, wo wir denken, da, wo wir fühlen, da, wo wir beurteilen. Dort entstehen Götzen in unserem Herzen und wir sind nicht frei davon. Als weiteres möchten wir sehen, Götzendienst ist töricht. Pure Torheit. Götzendienst in sich ist tot. Und dazu gibt es einige Stellen, wenn wir die Bibel lesen, wo das sichtbar wird. Ich möchte zwei Verse aus Habakuk 2 vorlesen, Vers 18 und 19. Was nützt ein geschnitztes Bild, dass ein Bildner es geschnitzt hat, ein gegossenes Bild und das Lügen lehrt, dass der Bildner seines Bildes darauf vertraut, um stumme Götzen zu machen? Wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf, und zum schweigenden Stein erwache. Er sollte lehren. Siehe, er ist mit Gold und Silber überzogen und gar kein Leben ist in seinem Inneren. Was bringt Götzendienst? Das ist die Frage, die Habakuk hier stellt. Es ist doch nur ein geschaffenes Bild, ein Bild, das nicht reden kann. Was sollte in diesem Götzen sein, dass wir anfangen, darauf zu vertrauen und eine Bedeutung darin zu sehen? Und er spricht eine Warnung aus und sagt, wehe dem, der sich wünscht, dass das mit Leben gefüllt ist. Wehe dem, der Leben von diesem Götzen erwartet. Denn es gibt kein Leben in diesem Götzen. Und wenn es kein Leben in ihm gibt, kann er uns auch keins geben. Er ist tot. Das ist der Grund, warum Götzendienst wahre Torheit ist. Es ist wie ein Spielautomat. Und wir haben einige Spielhallen auf der Arbeit, die wir betreuen, das zu schützen, was sie haben. Und dort, wenn ich dort war zur Wartung und Dinge nachschauen musste, dann habe ich immer wieder gemerkt, da kommen immer die gleichen Menschen hin mit einer Erwartung. Sie haben wieder irgendwo Geld herbekommen und sie werfen ihr Geld in diesen Automaten und spielen dort. Und sie erwarten von diesem Spielautomaten, dass er sie beglückt, dass sie reich werden davon. Aber am Ende des Tages gewinnt immer dieser Automat. Er geht immer leer aus, dieser Mensch, der dort hineingeht, um zu spielen. So ist Götzendienst. Pure Dummheit. Es ist dumm, einem Götzen Leben zuzusprechen, nicht wahr? Weil er keins hat, im Gegensatz zu Gott. Das Volk tauschte den lebendigen Gott aus gegen eine goldene Kuh. Was daran ist nicht töricht? Was daran ist nicht dumm? Das, was sie getan haben, macht gar keinen Sinn. Und was sie hier antrieb, war nicht Weisheit, sondern Torheit. Was treibt uns an, Gott in unserem Herzen auszutauschen gegen irgendwelche Dinge, in denen kein Leben steckt, die uns keine Sicherheit geben können, keine dauerhafte Freude? Wir sehen das andauernd in der Bibel, wie Götzendienst sich am Ende verhält, wenn es Gott gegenübergestellt wird. Wir sehen das im Auszug von Ägypten. Als das Volk noch in Ägypten war, gab es viele Götter, die sie dort verehrt haben, die Ägypter. Es gab einen Sonnengott, einen Regengott, einen Gott über des Nils und so weiter, einen Gott der Fruchtbarkeit. Aber all diese Götter waren nicht dazu in der Lage, ihr Volk zu schützen. Waren nicht in der Lage, Gott gegenüberzustehen. Warum war das so? Weil sie tot waren, weil Gott sie gerichtet hat. Denken wir an Elia und Baal. Auch hier können wir sehen, dass Elia als einziger Prophet sich diesen 450 Baalpriestern stellt. Und er verhöhnt Baal und macht sich lustig über diese Propheten. Nicht, weil er einen anderen Glauben nicht respektieren würde, sondern weil sie an etwas glauben, was wahre Torheit war. Weil sie an etwas Geschaffenes glauben, etwas Totes, das es gar nicht gibt. Und so ist es mit jedem Götzen, den Menschen aufrichten, auch wenn es im Herzen ist. Oder wenn es erstmal nur im Herzen ist. Götzen sind tot. Das ist eine Grundwahrheit, die wir verstehen müssen. Und das führt uns letztendlich zu einem Fazit darüber. Das Fazit ist, dein Götze gibt dir nichts, aber du gibst ihm alles. Dein Götze gibt dir nichts, aber du gibst ihm alles. Diese erschaffenen Götzen in unserem Herzen, aus Dingen, die Gott uns oft gegeben hat, damit wir sie genießen, oder Dingen, die Gott uns nicht gegeben hat, weil sie schlecht für uns sind, wir sind bereit, diesen Götzen zu dienen, bereit, ihnen Aufmerksamkeit und Liebe zu widmen, bereit, Geld da hinein zu investieren. Wir sind bereit, das mit anderen Menschen zu teilen. Wir dienen ihnen, so wie wir auch Gott dienen könnten. Aber am Ende müssen wir uns eingestehen, dass nur wir diejenigen sind, die dienen. Unser Götze tut nichts für uns. So wie die Götzen Ägyptens es nicht halten konnten, was sie versprachen, weil sie tot waren. Und so wie Baal nichts tat, als Gott ihn herausforderte, können auch unsere Götzen nichts tun, können uns nichts schenken, weil sie tot sind. Wir dienen ihnen unaufhörlich, aber sie geben uns nichts. Das ist das, was am Ende beim Volk Israel rauskommt in Vers 6. Und sie standen am nächsten Tag früh auf und opferten Brandopfer und brachten Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um sich zu belustigen. Die einzige Perspektive, die das Volk jetzt bekam, war ihr eigenes Handeln und Dienen ihrem eigenen Götzen gegenüber. Das goldene Kalb gab ihnen nichts. Das goldene Kalb hat keine Wundertaten getan, hat ihnen nicht geholfen. Es leuchtete ihnen nicht den Weg. Es versorgte sie nicht mit Wachteln und Manna. Was wir sehr gut sehen können, ist, sie sind genauso geworden wie ihr eigenes goldenes Kalb, das sie gebaut haben. Sie standen früh auf, sie opferten Brandopfer und Friedensopfer, aber am Ende ging es nur um Essen und Trinken, sodass sie betrunken waren und sich belustigten. Dieses Wort, sich zu belustigen, kommt aus dem Wort, dass sie eine Orgie gefeiert haben. Das ist das, was aus dem Volk Israel geworden ist. Sie haben sich ihrem Götzen angepasst. Er hat auf sie abgefärbt. Und Dennis hat vorher schon ganz gut aus Psalm 115 vorgelesen, wo beschrieben wird, dass diese Götzen Silber und Gold sind und Menschen aus Menschenhänden gemacht. Dass sie einen Mund haben und nicht hören. Einen Mund haben und nicht reden, Augen und sehen nicht, Ohren und hören nicht. Das sind Götzen. Und am Ende heißt es in Vers 8, ihnen gleich sind die, die es machen, jeder, der auf sie vertraut. Jeder, der Götzen bildet. Und auch wenn wir das nur in unserem Herzen tun, wir tun es und wir werden ihnen gleich. Je mehr wir uns von Gott abwenden und unserem Götzen dienen, je mehr nehmen wir auch diese Haltung des Götzen an. Wenn es also Besitz ist, Geld und Reichtum und all diese Dinge, die uns beschäftigen, über die wir ständig nachdenken, Dinge, die uns Freude und Sicherheit versprechen, dann werden wir immer mehr davon definiert, was unser Besitz und unser Reichtum für uns bedeutet. Wenn es Anerkennung und Wertschätzung ist und das dein Antrieb in deinem Leben ist, wird dein Handeln immer mehr davon bestimmt, damit du Dinge tun wirst und dir davon die Wertschätzung und Anerkennung versprichst, weil das dich ausmachen wird. Wisst ihr, während ich diese Predigt geschrieben habe, da habe ich über mein eigenes Leben nachgedacht. Und mir ist aufgefallen, dass es auch in meinem Leben immer wieder Götzen gibt, die verschwinden. Und dann kommen sie wieder. Die es mir schwer machen, mein vollständiges Vertrauen nur auf Jesus zu setzen. Und manche von euch wissen das, seit etwa 2 Monaten habe ich mehrere Bandscheibenvorfälle, die es mir sehr schwer machen, meinen Alltag so leben zu können, wie es früher war. Und ich musste anfangen, schwere Schmerzmittel zu nehmen, gehe von einem Arzt zum anderen Woche für Woche und kann keinen Tag ohne Schmerzen erleben. Ich kann so gut wie kaum noch arbeiten, ich kann kaum etwas mit meinen Kindern machen, ich kann Dienste in der Gemeinde nicht so wahrnehmen, wie es vorher war, muss Dinge abgeben teilweise, werde stark ausgebremst. Viele Dinge, die mir vorher Freude bereitet haben, sind jetzt eine Qual. Das Schlimmste daran ist aber, dass ich nicht mehr auf meine Fähigkeiten und auf meine Leistung vertrauen kann. Das ist etwas, das mich mein ganzes Leben lang geprägt hatte. Ich muss Leistung bringen. Ich muss Dinge machen. Ich muss Dinge in Ordnung bringen. Und dann bin ich angenommen. Dann ist es okay. Und deswegen war es für mich furchtbar, mich krank zu melden. Sowas macht man eigentlich nicht, sich krank schreiben lassen. Und für mich war das schwierig, diesen Weg wirklich zu gehen. Für mich war das schwierig, dass ich zu Hause Dinge nicht mehr wirklich tun kann. In den letzten Jahren habe ich das oft gar nicht mehr so bewusst wahrgenommen. Aber jetzt, wo ich diese Leistung gar nicht mehr bringen kann, spüre ich, wie meine Freude schwindet. Spüre ich, wie meine Kraft schwindet. Spüre ich, wie mein Vertrauen schwindet. Warum? Weil sich ein Götze aufrichtet, der mir aufzeigen will, du bist nicht mehr gut genug, weil du nicht mehr Leistung bringst. Du bist nicht mehr angenommen, weil du zu wenig tust. Ein toter Götze, der mich anlügt, dem ich aber vertraut habe. Wisst ihr, ich würde euch viel lieber sagen, dass ich kein Problem damit habe. Oder Prediger machen das gerne, sie erzählen von früher. Früher hatte ich mal das und das. Aber während ich mich selbst damit beschäftige und diese Predigt geschrieben habe, muss ich feststellen, dass ich selbst mitten in diesem Kampf stehe. Einem Kampf in meinem Herzen. Und wenn wir ehrlich sind, geht es uns nicht allen immer wieder so, dass wir Lebensbereiche haben, die uns immer wieder zu schaffen machen, die es uns schwer machen, unser Vertrauen allein auf Jesus zu setzen. Und wir bereit sind und in Gefahr stehen, Gott mit einem gebildeten Götzen aus unserer Herzensgötzenfabrik auszutauschen. Als drittes möchten wir noch sehen, das Urteil Gottes über den Götzendienst. Denn damit hört die Geschichte nicht auf, sondern sie geht weiter. Der Text zeigt uns unmittelbar, wie Gott auf diesen Götzendienst des Volkes reagiert. Nämlich noch während Gott mit Mose zusammen auf diesem Berg ist, teilt Gott Mose mit und sagt ihm, dein Volk hat sich verdorben. Dein Volk hat den Tod dafür verdient. Und später lesen wir dann weiter, wie Gott bereit ist, sein Volk zu vernichten und mit Mose ein neues Volk zu gründen. Gott ist zornig über diesen Götzendienst. Und wisst ihr, das ist das, was wir verdient haben. Das ist das, was wir verdienen für unsere Untreue Gott gegenüber. Das Volk lehnte sich gegen Gott auf, indem sie gegen das erste und das zweite Gebot verstießen. Jeder andere Gott als Bild ist ein Verstoß gegen das zweite und sie machten sich neue Götter. Und Gott warnte sein Volk davor, gegen ihn zu sündigen. Und er kündigt ihnen an, was die Strafe und der Fluch dagegen sein würde, wenn sie nicht gehorsam sind. Aber die Wahrheit ist, sie konnten es nicht. Sie konnten nicht gehorsam sein. Sie konnten es nicht schaffen, Gott treu zu sein. Und wir können es auch nicht. Wir können es auch nicht. Wir alle neigen dazu, mehr oder weniger aus unserer eigenen Kraft an Christus festhalten zu können. Aber wir können es nicht. Wir können es nicht bis zu diesem Zeitpunkt, als Jesus am Kreuz für unsere Götzen starb. Für uns starb, damit wir diesen Götzen nicht mehr nachlaufen müssen. Und er ging diesen Leidensweg, damit wir nicht sterben müssen wegen unseres Götzendienstes, sondern damit wir leben können. Wir haben vorher im Psalm 115 gesehen, dass diese Götzen tot sind und kein Leben in ihnen ist. Und jeder, der diese Götzen baut, so wird wie sein Götze. Sie rauben uns das Leben. Sie nehmen uns das Leben weg. Aber Jesus ist ganz anders und sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Dafür kam Jesus auf diese Welt. Dafür ging Jesus diesen Leidensweg, damit wir wahres Leben in ihm finden können. Vorher haben wir gesagt, dass unser Götze noch nie etwas für uns getan oder geopfert hat, uns noch nie gedient hat, uns noch nie eine Hilfe gewesen ist, aber wir viel in sie investieren. Und bei Jesus ist das völlig anders. Jesus kam auf diese Welt, um Mensch zu werden, um ein Leben in Sündlosigkeit zu leben, vor Gott und Menschen. Er war gerecht und sündlos bis zum letzten Atemzug. Er ging diesen Leidensweg am Kreuz, um für unsere Sünde zu sterben, um all unsere Götzen am Kreuz zu besiegen. Und anschließend stand er von den Toten auf, fuhr in den Himmel und setzte sich auf den Thron. Jesus hat all das für uns getan. Du kannst Jesus nichts geben. Du kannst sein Erlösungswerk nicht ergänzen oder vervollständigen. Während dein Götze nichts für dich tut, hat Jesus alles getan und bietet uns das volle Leben an, während wir es nur dankend annehmen können. Warum sollten wir uns dafür entscheiden, diesen Weg zu verlassen, den Weg der Gnade zu verlassen und uns einen Götzen zu bauen, dem wir dienen, weil unser Herz trügerisch und böse ist. Und deshalb sind wir dauerhaft auf die Gnade Gottes angewiesen, dass er uns nah bei sich hält und wir jeden Tag aus seiner Gnade leben können. John Newton sagte einmal sehr treffend: Ich bin nicht, was ich sein sollte. Ich bin nicht, was ich sein möchte. Ich bin nicht, was ich einst sein werde. Aber durch Gottes Gnade bin ich nicht mehr, was ich einmal war. Und das ist das, was jemand sagte, der sehr viel Gnade nötig hatte. Und das bringt sehr gut auf den Punkt, worum es in unserem Leben geht. Wir sind noch nicht dort, wo wir sein sollten, weil wir ein sündiges Herz haben, das zu jeder Zeit fähig ist, nach Sünde zu verlangen, sie zu suchen. Wir sind noch nicht da, wo wir einst sein werden, wo die Gnade Gottes uns hinführen wird. Und auch nicht da, wo wir gerade sein möchten. Aber Gott sei Dank sind wir nicht mehr verloren. Sind wir nicht mehr dort, wo es keine Hoffnung gibt, sondern wir sind dort, wo es Hoffnung gibt. Und Jesus bietet uns dieses volle Leben an. Wie schnell, wenn wir ehrlich sind, können wir in Gefahr laufen, unsere Zeit in andere Dinge zu investieren als ihn. Wie schnell können wir in die Gefahr laufen, unsere Liebe in andere Dinge zu investieren anstatt ihm. Martin Luther sagte es einmal, wir sind Bettler, das ist wahr. So lasst uns auch selbst jeden Tag neu um die Gnade Gottes flehen, bei ihm selbst, weil wir sie brauchen. Das ist der einzige Weg, wie wir werden können, was wir sollten, durch Gottes Gnade, durch seinen überfließenden Segen. Und da, wo es immer Gefahren gibt, und die wird es immer in unserem Herzen geben, Gefahren, die uns von ihm wegführen wollen, die uns in Besitz nehmen möchten, lass uns um die Gnade Gottes beten, dass unser Herz allein bei ihm ist. Amen.